Ich habe bestimmte Methode zum Bibelstudium. Zum Beispiel lese ich systematisch von Zeit zu Zeit Altes und Neues Testament durch, versuche die Wörter nachzuschlagen und Ähnliches. Aber mir ist jetzt etwas aufgefallen bei diesem Bibelstudium. Ich habe die Königsbücher zur Zeit, komme jetzt in Chronika, und da ist mir etwas aufgefallen, das mich doch erschüttert hat. Ich habe es jetzt auch ein bisschen besser gekennzeichnet in meiner Bibel, dass ich es nämlich nicht übersehe. Und zwar, die Bibel redet sehr oft über das, was Gott verbietet, das, was Gott gebietet. Und dann redet sie immer wieder über so Nebendinge, wo du fast den Eindruck hast, es spielt keine so große Rolle und trotzdem spielt es eine große Rolle. Es ist manchmal ganz harmlos und das andere Mal wird es zur Bombe. Und zwar, was die Bibel hier meint, das sind die Höhen. Und ich habe mir ernsthaft überlegt, was ist das? Was tun die? Das hat mich doch tief erschüttert. Aber ich möchte nicht sagen, zu welchem Schluss ich gekommen bin. Ich hoffe, dass es richtig ist. Das sehen wir nachher von der Bibelarbeit her. Oder was heißt nicht sagen? Ich glaube schon, dass die Höhe nicht die offene Sünde sind, sondern eher der Kompromiss. Das war ja was, wo Gott eine Zeit geduldet hat. Fromm. Also es geht um fromme Dinge. Das hat er ja eine Zeit geduldet. Und dann im Prinzip hat jeder König, der etwas getaugt hat, hat diese Höhe niedergerissen. Und manchmal hat es Könige, wo Gott lobt und sagt, wunderbar, er hat nach dem Herzen Gottes gehandelt, aber er hat die Höhe nicht beseitigt. Das heißt, was sind Höhe? Ich möchte vielleicht zuerst eine Bibelstelle lesen aus Epheser 6, neutestamentlich, der 11. Vers. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den lustigen Kunstgriffen des Teufels. Da steht im griechischen Wort, wo unser Fremdwort Methode davon herkommt. Ich habe jetzt auch Brüder gegenüber, es gibt ja Konferenzen, da wird Verführung abgehandelt und Verführung und nochmals Verführung. Ich habe gesagt, wisst ihr Brüder, ich sage es jetzt mal ganz offen, das was Katholizismus macht oder was zum Beispiel heute EKD macht oder was die Charismatiker tun, das ist doch keine Verführung. Das sieht jeder auf 100 Kilometer, was da abgeht, wenn da Leute Aussagen machen, wie das Evangelium nicht mehr exklusiv sei und nicht mehr Jesus allein, das ist ja mit gemeint dann, obwohl es so nicht formuliert wird, aber praktisch sagt jede Religion hat ein Stück Recht, das ist doch keine Verführung. Das ist für einen normal denkenden Menschen und für einen Gläubigen ist das keine Verführung, sondern das ist eigentlich so offensichtlich. Sondern hier sagt ja Paulus, das Problem sind die listigen Dinge, die du gar nicht siehst. Die Dinge, die so harmlos aussehen. Die Dinge, die wie die Höhe sind, die einfach so nebenher laufen, wo man gar nicht so besonders drauf achtet und sagt, naja, es ist ja jetzt keine offene Sünde. Es sind einfach die Dinge, die so parallel laufen und dann letztendlich zur Bombe werden können. 2. Korinther 2, 11, das hat mich schon früher immer wieder bewegt, wenn auch hier der Paulus etwas sagt, das diese Dinge betrifft. Er sagt nämlich, damit wir nicht von dem Satan übervorteilt werden, seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Und da steht ein Wort, das geht in die Richtung Gesinnung. Also ich sage es jetzt einmal in meinen Worten, das, was der Teufel vorhat, seine Pläne, seine Ziele sind nicht unbekannt. Ich greife einfach vor, jetzt bringt er hier so eine Höhe, die im Neuen Testament aus meiner Sicht eine ungeheure Rolle spielt und die bösartig ist und die zum Fall führen kann. Er sagt nämlich vorher in diesem Text, ich lese 10 dazu, wem ihr aber etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn wenn ich auch jemand etwas vergebe, so vergebe ich es um euretwillen vor dem Angesicht des Christus. Und einmal sagt er, wenn ich nicht in der Lage bin, jemanden zu vergeben, wenn ich mit Bitterkeit lebe, dann habe ich eine tickende Bombe in meinem Herzen. Das mag jetzt so in die Richtung gehen, aber ich möchte es doch systematisch ansehen. Ich sage einfach einmal, Höhe sind ein Stück selbstgewählter Gottesdienst, das harmlos aussieht und zur Bombe wird. Muss aber nicht zur Bombe werden. Das ist vielleicht das Problem. Wisst ihr, wenn jemand lügt, stiehlt, Ehebruch begeht, dann kann ich ihm sagen, Entschuldigung, offene Sünde, so und so reagiert Gott, du musst mit dem und dem rechnen. Aber es gibt so Dinge, die gehen nebenher, die gehen so bissele, das ist alles nicht so schlimm und ich glaube, dass das gefährlicher ist. 4. Mose 33, 52. Da sagt die Bibel jetzt bezüglich dieser Höhen, ich möchte es mal vom Alten Testament her entwickeln, da muss uns dann auch neutestamentlich ansehen. Da sagt Gott zu Israel, so sollt ihr alle Einwohner des Landes vor eurem Angesicht vertreiben und alle ihre Bildsäulen zerstören, auch alle ihre gegossenen Bilder sollt ihr vernichten und alle ihre Höhen verwüsten. Samuel, Götzenbilder umzustoßen, Bildsäule zu zerstören, die Aschera, alles was mit dem zu tun hat, das war klar. Aber wenn du diese klare Erweisung siehst, warum geht dann zum Beispiel selbst, also ich sage es einmal so, die nicht ganz schlechte Könige, sondern Könige, die Gott dienen wollen, warum geht dann Israel hin und treibt dauernd Götzendienst mit diesen Höhen? Die andere Dinge, wenn Erweckung kommt in Israel, dann zerstört sie, aber die Höhe zerstört sie nicht. Es hat mich schon bewegt. Ich lese da konzentriert und relativ nachhaltig und mir ist halt aufgefallen, Höhe, 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 nochmals Höhe. Da muss ich dann sagen, Entschuldigung, ist das so gefährlich? Ist mir früher in der Weise eigentlich schon ein bisschen so aufgefallen, aber jetzt wird es eigentlich doch etwas, das mich tief bewegt hat. Und 2. Chroniker 33, 17 sagt jetzt noch was ganz, ganz Interessantes. Zwar opferte das Volk noch auf den Höhen, aber nur dem Herrn. Da ist mir klar geworden, ich habe ja jetzt in dieser Passage die Entstehung der Samariter gelesen. Das ist das, was 2. Korinther 6, ab Vers 14 bis Kapitel 7, 1, die Vermischung nennt. Das ist Vermischung. Vermischung ist jetzt mein Ausdruck. Aber dort beschreibt die Bibel, dass du dich mit bestimmten Dingen nicht vermischen lässt. Der biblische Ausdruck ist nicht, am gleichen Joch zu ziehen. Und diese Vermischung, die kann sehr fromm sein, das kann sogar Gottesdienst sein. Da kann man sagen, oh, der dient doch dem Herrn. Das ist absolut richtig. Das kann auch ein Stück von Gott toleriert werden, eine Zeit lang. Aber wenn es Höhe sind, müsst ihr weg. Jetzt kann man nicht sagen, wo kann man hier die Grenze ziehen und das ist doch extrem. Aber mir hat das keine Ruhe gelassen und ich habe dann gesehen, dass da eine viel tiefere Problematik dahinter steckt. In 3. Mose 26, zum Beispiel, da redet die Bibel ganz ernst ab Vers 14, wenn ihr mir aber nicht folgt und alle diese Gebote nicht tut, und zu diesen alle Gebote gehört die Höhen zu zerstören, wenn ihr meine Satzungen missachtet und eure Seelen, meine Rechtsbestimmungen verabscheut, dass ihr nicht alle meine Gebote tut, sondern meinen Bund brecht. Da sagt er also, wenn ihr einfach hingeht und tut, was ihr wollt. Und dann 25, so will ich das Schwert über euch kommen lassen, das die Bundesrache vollzieht. Das Schwert, das die Bundesrache vollzieht. Das heißt, es löst bei Gott Rache aus. Und dann sagt er in Vers 30, ich will eure Höhen vertilgen. Und am Schluss sagt er, meine Seele wird euch verabscheuen. Muss ich mir vorstellen. Jetzt sage ich es mal so, wenn ich jetzt nur die Höhe lese, darum ist es wichtig, immer alle Stellen zu lesen über die Thematik, wenn ich jetzt nur die Höhen lese, dann muss ich sagen, ha ja, kann einmal gefährlich sein, kann einmal nicht gefährlich sein. Wenn ich aber diese Dinge lese, dann sage ich, ist das scheinbar etwas, das Gott verabscheut. Und das Gott nicht will, das er manchmal toleriert und manchmal gibt es Dinge, die lässt Gott einfach laufen, aber im Tiefsten verabscheut er es. Und er sagt ganz klar, es ist gefährlich. Und da musst du dich ja als Gläubiger dann fragen, was heißt das für mich? Was sind Höhe bei uns? Was ist das, was neutestamentlich so einem Befund entspricht? Gibt es das? Hebräer 10 sagt ja, diese Dinge sind alle geschrieben, dass wir letztendlich uns nicht nach solchen Dingen gelüsten lassen. Das Alte Testament hat ja diese Lehrfunktion, unseren Musterbeispielen beizubringen, was wir von der inneren Haltung her, von dieser Gesinnung nicht tun sollen. Hesekiel 6,6. An allen euren Wohnsitzen sollen die Städte öde und die Höhen verwüstet werden, damit eure Altäre verlassen und zerstört seien, eure Götzen zerbrochen und vernichtet, eure Sonnensäulen umgestürzt und euer Machwerk vertilgt. Das heißt, es ist mir auch nicht klar gewesen, manchmal gibt Gott Gerichte wegen diesen Dingen. Sag mal, wenn ich das richtig verstanden habe, dann würde das ja bedeuten, wenn Gott mich mahnt, wenn Gott bestimmte Dinge sagt und ich tue sie absolut mit brachialer Gewalt nicht, wenn wir jetzt auch Hebräer 10 Hebräer, 12 vor allem dazu zieht, dann muss ich sagen, dann wohl kann Gott auch einmal hingehen und ein Gericht über Erfolg, vielleicht auch bei der Gemeinde, der Leuchter mal wegzurücken, über einzelne Gläubige kommen lassen, um diese Dinge zu zerstören, wenn ich nicht bereit bin, sie zu lassen. Und das ist hart. Zum Beispiel in Hosea 10, Vers 8 heißt, so werden die Höhen von Aven die Sünde Israels verwüstet. Und da kommt dann die Parallelstelle, bedeckt uns und zu den Hügeln fallet auf uns, das ist Offenbarung 6. Ja, also sagen wir, die Endzeit ist vor allem auch mit diesen Dingen behaftet, dass das eher normal wird. Weil jetzt muss man ja nachher feststellen, was ist jetzt eine Höhe? Ist die Höhe so gefährlich? Ich glaube schon. 5. Mose 12, 2 bis 5. Und ich sage es ganz ehrlich, ich habe in meinem Leben, wenn ich darüber nachdenke, ich habe immer wieder Höhen gehabt, wo ich eine Grenzüberschreitung gemacht habe im frommen Wesen. Das war jetzt nicht das Gottlose, sondern es war das Fromme oft, wo ich eine Grenzüberschreitung gemacht habe und in dem Moment, wie der Herr ernstlich zu mir geredet hat, wie ich oft auch eine Niederlage gesteckt habe, gescheitert bin, dann gehst du ja in dich und sagst, Herr, was ist eigentlich richtig? Und dann oft war es so, dann gingen die Augen auf und du hast plötzlich gesehen, es war eine Höhe. Es war etwas, das weg musste. Aber so im ersten Blick, sage ich ganz ehrlich, solange es gut ging, hast du dir nichts dabei gedacht. 5. Mose 12, ab 2. Alle Städte, wo die Heidenvölker, die ihr aus ihrem Besitz vertreiben werdet, ihren Göttern gedient haben, sollt ihr vollständig zerstören. Es sei auf hohen Bergen oder auf Hügeln oder unter allerlei grünen Bäumen. Und reißt ihre Altäre um und zerbrecht ihre Gedenksteine und verbrennt ihre Aschera-Bilder mit Feuer und zerschlagt die geschnitzten Bilder ihrer Götzen und rottet ihre Namen aus von jeder Stätte. Ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, nicht auf diese Weise dienen, sondern, und dann sagt Gott, ihr sollt so dienen, wie er sagt, an dem Ort, den er letztendlich gibt. Das ist jetzt frei zitiert. Er sagt, dort sollt ihr hinkommen und mich suchen, und zwar suche in dem Sinn, wie Gott es will. Das heißt, jetzt kommt wieder 1. Korinther 4, Vers 6. Und ich habe mich das oft gefragt, warum sagt nicht Paulus, jetzt sage ich es mal ehrlich, hätte ich das geschrieben, hätte ich was anderes geschrieben, damit siehst du, dass der Mensch völlig teilweise anders denkt wie Gott. Gott schreibt nämlich ganz klar in 1. Korinther 4, dass wir nicht über das Geschriebene hinausgehen sollen, da steht sogar hinausdenken sollen. Ich hätte vielleicht geschrieben, dass ihr nicht über das Geschriebene hinausgehen sollen und nicht hinter dem Geschriebenen zurückbleiben sollen. Aber scheinbar ist es drüber hinausgehen. Das heißt, die eigene geistliche Vorstellung, die eigene religiöse Ader, das, was mir in der Seele brennt, ist scheinbar gefährlicher, wie zurückzubleiben. Weil ich habe etwas festgestellt, zumindest bei mir. Wenn ich zurückbleibe und eine gewisse Lauheit an den Tag lege, was ich von dem gehe aus, dass das bei jedem Gläubiger irgendwann auch phasenmäßig passiert, dann kriege ich schlechtes Gewissen. Sind wir ehrlich, schlechtes Gewissen. Also der Heilige Geist mahnt mich, solange ich vor Gott stehe, in Christus und im Licht wandle, kriege ich ein schlechtes Gewissen. Aber oft bei diesen frommen Dingen musste ich oft sagen, das muss doch dem Herrn gefallen. Im Nachhinein hat es nicht gefallen. Und von daher, ich sage es ganz ehrlich, die Höhe, die haben mich erschüttert. Die haben mich getroffen. Jetzt bin ich mal hingegangen und habe mir die Könige näherst angesehen. Das ist ja manchmal ein bisschen verwirrend, wenn du die Könige siehst. Aber sie sind manchmal Leute, ich verstehe die nicht. Ich verstehe zum Beispiel nicht, wie ein Hiskia im Alter reagieren konnte. Ich verstehe Josia nicht. Das sind für mich leuchtende Vorbilder des Alten Testamentes. Aber dann tun sie Zeugs, verstehe ich nicht. Oder dass ein Manasse so Buße tut, dass Gott sein Gericht zurückzieht, teilweise. Unfassbar. Ich habe also die Gute angesehen. Ich habe die Laue, die Vermischte angesehen und habe die Bösen angesehen. Und habe immer dann auch der Gedanke Höhen. Und in 1. Könige 12, 25 und folgende, da hast du Böse, Jerobeam. Der hat ja in Vers 28 zwei goldene Kälber gemacht und sagt zu Israel, siehe, das sind deine Götter. Und da benutzt er das hebräische Wort Elohim, das gleiche Wort wie für Gott. Er sagt, das ist der Gott Israels auf Deutsch. Der steht jetzt nicht im Text, sondern Elohim Das Benutzen von diesem Wort zeigt schon, er hat hier wohl die Leute getäuscht. Er stellt das eine in Bethel auf. Bethel steht fürs Haus Gottes, das ist die fromme Schiene. Das andere stellt er in Dan auf. Dan steht für den Abfall im Alten Testament. Siehe, Schluss vom Richterbuch, durch Dan kam der Abfall. Und jetzt heißt es aber, diese Tat war für Israel zur Sünde und das Volk lief dem einen Kalb nach bis nach Dan. Und er machte auch ein Höhenheiligtum und setzte aus dem ganzen Volk Leute zu Priestern dahin, die nicht von den Söhnen Levis waren. Wisst ihr, und jetzt kommen wir zur Höhe, darf ich Neue Testament die gleiche Brücke schlagen. Jetzt kommen wir plötzlich zu einer Sache, die eine ungeheure Rolle spielt. Und zwar, er sagt, da wurde ein Höheheiligtum gemacht, da wurde eine Form von Dienst gewählt, die Gott gar nicht will. Und es wurden Leute genommen, die Gott nicht will. Entschuldigung, sind wir bereit zu sagen, wir haben blühende Arbeiten, hinzugehen und zu sagen, Herr, ist es in Ordnung? Ist es dein Wille? Ist es dein Wille, dass man hier so viele Leute einsetzt? Ist es dein Wille, überhaupt das so zu tun? Oder ist der Erfolg bei unserem Gehirn schon so eingefressen von dieser weltlichen Gesinnung, dass der Erfolg mir recht gibt? Dann bin ich ein guter Jesuit, Anführungszeichen. Der Zweck heiligt die Mittel. Sind wir schon so weit? Oder bin ich bereit, Dinge preiszugeben und zu sagen, ich stelle sie in Frage, ob Gott es wirklich will oder ob er es nicht will? Und dann auch zu sagen, bist du ein Levit? Hast du eine Berufung? Wisst ihr, mir ist das klar, schon jahrelang. Not ist keine Berufung. Was ist, wenn zum Beispiel ich für einen bestimmten Bereich der Gemeinde keine Mitarbeiter kriege, trotz intensivem Gebet? Ich sage es euch ganz ehrlich. Dann gäbe man auf, das wäre biblisch. Meine Überzeugung. Nein, wisst ihr, das ist höher. Man lässt laufen, es muss laufen. Was würden die Leute sagen? Was wäre das für ein, Anführungszeichen, Image nach draußen? Also das hat mich tief erschüttert, wenn ich dann sehe, sagt sie, man hat Höhlenheiligtum und da haben sie Priester bestimmt, die sie wollten. Da hat kein Mensch gefragt, hast du Berufung vor Gott? Bist du vor Gott bestätigt? 2. Korinther 10, 18, hat Gott das Siegel drauf gedrückt? Hat er ganz? Ist das ein Kriterium? Boah, hat mir Leute schon oft gesagt, er kann es doch. Das zweifle ich ja gar nicht an. Bloß ist das ein Kriterium? Ich glaube, dass die Höhe hier beginnt, in der neuen testamentlichen Gemeinde, hier beginnt sie ganz langsam. 1. Könige 14, 22. Und Judah tat, was böse war in den Augen des Herrn. Sie reizten ihn zur Eifersucht durch ihre Sünden, die sie begingen, mehr als alles, was ihre Väter getan hatten. Denn sie bauten auch Höhen und Gedenksteine und Aschera-Standbilder auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Da gab es so Tempelprostitution, es gab also furchtbare Dinge. Ach, versteh mich richtig, mir geht es nicht um die furchtbaren Dinge. 2. Korinther 12 zeigt die furchtbaren Dinge, Vers 20 und Vers 21. Die sind eigentlich für die Gläubigen ja klar. Da weiß man, das ist Sünde. Mir geht es um die Höhen, die mehr oder minder parallel laufen. Die laufen da einfach. Und da hast du den Eindruck, wow, so eigentlich außer Gott regt sich niemand auf. Das ist mir aufgefallen. Wisst ihr, jetzt kommt wieder das alte Lied. Was ist meine Seele? Was ist mein religiöses Empfinden? Was ist meine eigene Beurteilung wert? Und da sagt Paulus in 1. Korinther 4, also 1. Korinther 4, die ersten 6 Verse, die sind für mich von ungeheurer Bedeutung. Da sagt er, ich bin mir nichts bewusst. Sagt, ich kann mich aber selber gar nicht beurteilen. Das heißt, ich bin gar nicht in der Lage, selbst schon Paulus konnte das nicht, wie viel weniger wir, dass ich das beurteile. Ich muss mich hier unterwerfen, was die Bibel sagt. Von daher musst du 2. Korinther 6 zum Beispiel relativ deutlich analysiere, was vor Gott bewege im Gebet. Was meint hier Gott? Ich habe es mal meinem Bruder gesagt, den ich sehr schätze. Er ist ein Bruder, der entschieden ist, eine andere Bewegung und der für den Herrn brennt. Und dann sagt er zu mir, ich soll mit zu einer Bewegung gehen, wo unbekehrte Leute mitarbeiten. Dann habe ich ihm gesagt, hey, 2. Korinther 6, 14 sagt, ziehe nicht im gleichen Joch mit Ungläubigen. Ich kann nicht, Gott verbietet mir das von der Absonderung her. Dann sagt er zu mir, er ist ein Mann des Friedens. Hört sich doch fromm an, oder? Ich bin da ein Schleuder gekommen. Aber je länger ich das Gespräch führte, habe ich gesagt, nein, geht nicht. Ich sage, ich rede mit meinen Brüdern, aber die werden das Gleiche sagen, weil das kannst du bei uns, da ist unsere Einstellung glasklar, das kannst du nicht durchsetzen. Und da ist mir klar geworden, die Höhe sind manchmal sehr fromm. Und am Schluss hat er zu mir gesagt, Karl Hermann, sei doch nicht so hart, es geht doch nur ums Gebet. Und da kannst du sagen, ja, beten kann ja nichts schaden. So hat sich das angehört. Es war falsch, es war eine Höhe. Und da ist die Frage, wo sind diese Höhe, die wir schon gar nicht mehr sehen, die so fein sind, so hinterhältig? 2. Könige 16, 2. Wenn du weitergehst, ja, wir sind immer nur bei den Bösen. Ahas. Und er tat nicht, was recht war in den Augen des Herrn seines Gottes, wie sein Vater David. Er wandelte auf dem Weg der Könige von Israel, er ließ sogar seinen Sohn durchs Feuer gehen, nach den Gräuel der Heidenvölker, die der Herr vor den Kindern Israel vertrieben hatte. Das ist uns klar, ein Kinderopfer, ein Menschenopfer, das ist krasseste Sünde. Aber jetzt kommt's, und er opferte und räucherte auf den Höhen. Und auf den Bäumen und unter allen grünen Bäumen. Wisst ihr, offene Sünde, die werden von uns genauso bekämpft. Aber warum, das habe ich mich nachher gefragt, vor allem bei den vermischten Königen und bei den Guten, warum laufen diese in meinen Augen so unscheinbare Höhe immer nebenher? Warum geht das? Und in 2. Könige 16, da siehst du dann die Vermischung Israel, die Samariter, wie das passiert. Also wie hier eine Vermischung geschieht und sie werden weggeführt und du siehst jetzt letztendlich, wie hier Götzendienst eingeführt worden. In 33 heißt, so verehrten sie den Herrn und dienten auch ihren Göttern nach der Gewohnheit jedes Volkes, von dem sie hergebracht worden waren. Entschuldigung. Ich weiß, das, was ich jetzt sage, es gefällt vielen nicht. Es gibt auch Gemeinden, wenn ich das dort sagen würde, wo ich hinkomme, da ich Ärger bekomme. Aber untersucht einmal das Oster- und das Weihnachtsfest, was hier von Germanen, von germanischem Götzenkult hier zusammengebastelt wurde und die Gläubiger verkauft wurde. Jetzt kann man sagen, ist doch harmlos. Und man sagt, ja, ja. Ich sage niemand, was er tun muss. Das muss er mit Gott selber klären. Aber wisst ihr, das ist jetzt bloß ein Beispiel. Vermischung von anderen Völkern. Du hast so viele Dinge, die kommen von der Welt. Auch in der Kirchengeschichte, wisst ihr, die Tonsur bei den Mönchen. Da fragst du ja, warum scheren die sich eine Glatze oben und drumherum ist ein Rand. Das kommt aus dem Sonnenkult, aus dem Balzkult. Das war Sonnenkult, darum haben die das gemacht. Manche magisch-sakramentale Formulierungen, auch Taufpraxis, kam aus dem Heidentum. Wisst ihr, da gibt es so viele Dinge, die muss ich rausschmeißen, weil sie einfach diese verdeckte Höhe sind, diese Dinge, die von anderen Völkern als Götze gebracht wurden. Und die sind gefährlich. Die offene Sünde, also Entschuldigung, die halte ich für relativ weniger für Verführung geeignet, die sieht man. Wenn man die nämlich sieht, ist meistens schon viel kaputt. 2. Könige 21, 2. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach den Gräuel der Heidenvölker, die der Herr vor den Kindern Israel vertrieben hatte. Er baute die Höhen wieder auf, die sein Vater Hiskia, ein Guter, zerstört hatte. Und er richtete den Baal-Altäre und machte ein Aschera-Standbild, wie es Ahab, der König von Israel, getan hatte. Und er betete das ganze Heer des Himmels an und diente ihnen. Wisst ihr, wenn du das jetzt alles siehst, sagst du, alle schlimme Sünde. Außer die Höhen. Das ist das, wo man so harmlos findet, wo man einfach reinrutschen lässt. Die Bibel sagt, wenn die Posaune keinen klaren Ton gibt, dann rüstet sich niemand zum Kampfe. Gut, da geht es um die Verständlichkeit der Zungenrede, das ist wieder was anderes gemeint, aber das abgewandelt auf so etwas, ganz einfach. Wisst ihr, wenn ich als Gläubiger, der klar wiedergeboren ist, der klar bekehrt ist, der ein Gotteskind ist, der eine bestimmte Linie geht auch auf einem Gehorsamsweg im Neuen Testament gegenüber. Wenn diese Gläubigen plötzlich anfangen, sich wiederum mit dem Alten zu vermischen, und das Alte ist der Katholizismus und das Evangelische, dann muss ich sagen, in einer Zeit, wo man einen Papst mit Heiliger Vater, lieber Bruder in Christus anredet, Luther hat ihn mit Antichrist angeredet, wie ist das der Unterschied? Oder wo ein Nikolaus Schneider, der Präses der evangelischen Kirche, ich möchte das nochmal betonen, das steht immer noch im Raum, das ist nicht widerrufen bis heute, sagt, keine Religion hat exklusiv die Wahrheit. Das heißt, Evangelium ist nicht mehr die Wahrheit. Ich kann nicht mehr sagen, wer der Herr Jesus nicht findet, fährt in die Hölle. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Kann ich nicht mehr sagen. Hat der führende Kopf der evangelischen Kirche, der EKD-Vorsitzende Niklaus Schneider, öffentlich propagiert. Und es kam kein Sturm der Empörung. Wisst ihr, wenn ich diese Dinge nicht bei mir aussondere und mit diesen Schienen rigoros die Zusammenarbeit breche, Entschuldigung, wenn das keine Höhe ist, dann verstehe ich gar nichts mehr. Also das sind die Dinge, wo man einfach zu dem zurückgezogen wird. Oh, und dann kommen sie und sagen, da gibt es doch auch Gläubige. So, stelle ich gar nicht in Frage. Das ist aber doch nicht das Problem. Sondern die Bibel sagt in 2. Korinther 6, Vers 14, ich darf mich mit denen nicht vermischen. Wenn ich mich mit ihnen vermische, dann habe ich eine Höhe. Das fängt schon an, soll ich eine Kirche mieten? Ich kann ja eine Kirche heute mieten, für eine Hochzeit zum Beispiel. Ja, dann mache ich doch lieber eine Hochzeit in einer alten Festhalle oder in einer alten Schuppe oder in einer alten Garnlagerhalle, als dass ich hingehe und mich mit dem Alter vermische. Aber wisst ihr, wo die Höhe dann sitzt? Oh, es ist doch so feierlich. Oh, es ist doch so schön. Wir haben zwar auch Klavier und auch Orgel, aber wenn der Bruder bei uns, der ja gut ist, wenn der auf dieser wunderbaren Orgel spielt, wisst ihr, da fängt es an. Das fängt schon an, wenn man Beerdigung hält und du nimmst die evangelischen Gesangbücher, die sind inzwischen auch nicht mehr viel anders wie die katholischen. Und das katholische Gesangbuch ist der Ersatz für die Bibel. Das ist ihr Dogmabuch, das ist ihr Liturgiebuch und so ist es bei den Evangelischen auch. Wisst ihr, dass man hier einen Bruch macht und sagt, nein, wir versuchen den biblischen Weg zu gehen. Kann man sagen, bist du kleinlich, bist du extrem, so geht es mir manchmal. Dabei muss ich sagen, ich bin viel zu locker, das ist mir schon lange klar geworden. Ich bin an dem Punkt auch nicht unverseucht. Als ich die Höhe gelesen habe, manchmal wird es mir schon warm. Diese Höhe sind nicht immer etwas, das man auf den ersten Blick sieht. Das ist nicht immer etwas Sündhaftes. Ich stehle, ich lüge, ich betrüge, ich breche die Ehe. Das sind oft so feine Linien. Ja, wir wissen, der Bruder hat hier Irrlehre, aber wir können ja ein bisschen zusammenarbeiten. Dann schickst du Leute hin, dann kommen sie und haben einen Exorzismus an ihnen vollführt. Ja, Entschuldigung. Ich weiß, dass mehr Leute wahrscheinlich in der Psychiatrie landet von den Gläubigen wegen Exorzismus, wegen irgendetwas anderem. Und die Leute in den Wahn treibt. Also muss ich sagen, jawohl, das ist ein lieber Bruder, der hat auch vielleicht Vollmacht zum Predigen, und der ist nett und toll, aber solange sie diese Praxis haben, Finger weg, so entsteht eine Höhe. Und diese Höhe wird noch gefährlich für die anderen Gläubigen. Wisst ihr, und da fängt die Verantwortung an, und da musst du dann fragen, was soll ich tun? Jeremia 32, Vers 35. Sie haben dem Baal Höhlen gebaut im Tal Ben-Hinnom, um ihre Söhne und Töchter dem Moloch durchs Feuer gehen zu lassen. Was ich nicht geboten habe, mir nie in den Sinn gekommen ist, dass sie solche Gräuel verführen sollten, um Juda zur Sünde zu verführen. Wisst ihr, und Höhe haben immer mit Baal zu tun, mit dem falschen Herr. Baal ist der Herr, bloß der Falsche. Wisst ihr, und manchmal äußert sich das in Menschenopfer in brutalsten Dingen. Manchmal ist nur so eine ganz feine Höhe, aber auch die Höhe hat Baal gehört, im Endeffekt. Mit der einen Ausnahme, hier in 2. Chroniker 33, wo sie im Herr auf die Höhe geopfert haben. Aber in der Regel gehören die Höhe Baal. Und da brauchen wir gar nicht drum rumschwätzen. Baal ist der Teufel. 4. Mose 22, 41. Bileam. Und es geschah morgen dann am Balak den Bileam und führte ihn hinauf zu den Höhen Baals. Habt ihr euch schon überlegt, gibt es eine vermischtere Gestalt wie der Bileam? Das Wort des Herrn war bei ihm und gleichzeitig weissagt er oder vollführt sein Dienst auf den Höhen Baals. Er hat Israel ins Elend gebracht, mehr als alle anderen, weil er hat ihnen etwas beigebracht und das war teuflischer wie der offene Ergriff aller Götze. Anbeter, er hat ihnen beigebracht, wie man sich vermischt. Und zwar hat er es ganz einfach gesagt, er hat ihnen die schönen Töchter dieser götzendienerischen Baalsvölker gezeigt. Und da kommt einfach ein Problem. Da muss man auch die jungen Leute sagen, ist dein Partner, wenn du gläubig bist, klar wiedergeboren. Wisst ihr, und da kann man auch nicht akzeptieren, dass man dann so eine schnelle Zwangsbekehrung macht. Kennt ihr das? Ich will ja heiraten, dann machen wir schnell eine Zwangsbekehrung. So eine schnelle Bekehrung, plötzlich bekehren die sich. Ich kann euch Fälle sagen, ihr könntet die Namen, würdet ihr wissen, wo genau das passiert ist. Wisst ihr, wo die heute sind? Beide weg. Wenn man sich nicht klar bekehrt, aus eigenen Gründen, weil der Herr durch den Heiligen Geist an meinem Herzen arbeitet, weil er mich retten will und ich reagiere darauf, sondern weil ich den anderen will, dann habe ich eine klassische Höhe Baals. Wisst ihr, und da fängt es an, das sind so kleine Dinge, jetzt sei doch nicht so kleinlich, aber es geht hier nicht um großzügig und es geht hier auch nicht um kleinlich, sondern es geht letztendlich um das, was Hesekiel 16,16 sagt. Es geht hier um was, das in den Augen Gottes gravierend ist und das in den Augen Gottes etwas ist, das Gott reizt. Und 16,16 sagt, du hast auch von deinen Kleidern genommen und dir bunte Höhen gemacht und hast auf ihnen Hurerei getrieben, wie sie niemals vorgekommen ist und nie wieder getrieben wird. Bunte Höhen. Jetzt sage ich es mal ganz hart, sag mir niemand, dass das nicht schön sein soll. Ein Beispiel, ich bin einmal mit meinem Bruder, der sitzt heute in der Versammlung drin. Wir sind einmal zusammen nach Beuron gegangen. Und da sind wir in Beuron den Gang vorgelaufen. Ich weiß nicht, ob es auf lateinisch-gregorianische Gesänge war. Wir waren damals noch beide in der Pfingstbewegung. Das heißt, wir hatten schon eine gewisse Ader. Und ich sage euch eines, das war so schön. Das war so religiös, so melodisch. Ich bin dem Bruder bis heute dankbar, dass er mich mit meinem seelischen Getue einfach stehen lassen hat. Ich ein paar Schritte vor, hat es nochmal provozierend so angeguckt, dass er also der Dümmste gemerkt hat, der ist dagegen. Und dann ist er rumgekommen, hat die entsprechende Bemerkung zu mir gemacht und ich bin dann aus dem Bannkreis dieser Höhe gerettet worden. Das ist doch schön. Höhen können schön sein. Aber Schönheit ist kein Kriterium von Gott, sondern ob es richtig ist. Das sind die Bösen. Also bei denen wunderst du dich ja nicht. Aber wenn man die Vermischten, die Lauer anguckt, 1. Könige 3, 2, oder das sind ja nicht nur die Lauer, das sind einfach die, wo beides da ist. Ich möchte die gar nicht als Lauer jetzt unbedingt bezeichnen. 1. König 3, 2, da heißt es, Salomo verschwägerte sich mit dem Pharao, dem König von Ägypten. Das war seine Grundsünde. Aber jetzt guckt, jetzt kommt die Sünde der Toleranz. Nur opferte das Volk noch auf den Höhen. Salomo liebte den Herrn. Und jetzt hast du die gefährlichste Situation, die es gibt. Du hast jemanden, der hier dem Volk vorsteht. Er liebt den Herrn von ganzem Herzen und trotzdem ist er ungehorsam. Man kann den Herr von ganzem Herzen lieben und ungehorsam sein. Könnt ihr euch das vorstellen? Hier, lässt 1. Könige 3. Er liebt den Herr von ganzem Herzen und begeht die Sünde, dass er sich mit der Königstochter von Ägypten verschwägert. Lässt 3. Mose, absolut verboten. Und als Folge davon, von dieser Herzenshaltung, ist er tolerant und lässt das Volk auf den Höhen opfern. Wir haben ja noch keinen Saal, wir haben ja noch keinen Tempel. Hanna, können wir doch großzügig sein. Ich habe Brüder, die sind evangelische Pfarrer. Die sind klar bekehrt. Ich lasse die in Albstadt aber nicht predigen. Wisst ihr warum? Wenn ich niemanden predigen lasse, der hier zu dieser Institution gehört, die ich für eine höhere Institution halte. Das ist manchmal schwer im Persönlichen zu sagen. Nö, geht nicht. Das ist schwierig. Das ist peinlich. Aber an dem Punkt, da müssen wir jede Peinlichkeit ablegen. Wir müssen einfach geistlich hingehen und hier die Höhe ausradieren in unserem Leben. Sonst kriegen wir ein Problem. Und in 1. Könige 11, wo hier steht, dass Salomo viele ausländische Frauen geliebt hat. Das heißt, das mit der Königstochter von Ägypten war keine Episode. Das war der Grundtenor seines Herzens, obwohl er der Herr geliebt hat. Merkt ihr etwas? Man kann eine vollkommen unbiblische Haltung haben und der Herr von ganzem Herzen lieben. Das geht. Mein Geist liebt den Herrn und meine Seele, wo der Kampfplatz ist, hat eine Ader für den Götzendienst. Gibt es. Es gibt Leute, die lieben den Herrn von ganzem Herzen und treiben Götzendienst. Ich kenne die. Ich könnte euch Namen sagen. Ich habe mit denen massiv jahrelang zu tun gehabt. Ich kann denen nicht absprechen, dass sie gerettet sind. Ich glaube auch, dass die in den Himmel kommen. Aber die haben eine Ader. Ich bin einmal dabei gewesen, da haben wir die sogar verspottet. Und er hat gesagt, da war ein katholischer Kardinal und er hat demjenigen die Hand gegeben, hat ihn nur gespottet und hat gesagt, wäschst du die Hände ein paar Tage nicht. Hinter solchen Späße ist ja meistens etwas. Das heißt, eine gewisse Verehrung für diesen Kult. Aber die Person selber, die liebt den Herrn von ganzem Herzen, das unterschreibe ich. Merkt ihr jetzt, wie gefährlich eine Höhe ist? Das ist so eine Vermischung, so eine ganz feine Vermischung, wo man gar nicht drauf kommt, dass sie gefährlich werden könnte. Und in dem Zug hat natürlich Salomo dann die Höhen geduldet. Und die Folge davon ist Vers 7. Auch baute Salomo eine Höhe für den Chemosh, den Gräuel der Moabiter, auf dem Berg, der östlich von Jerusalem liegt, und für den Moloch, den Gräuel der Ammoniter. Moloch haben sie die Kinder geopfert. Das heißt, wisst ihr, die Höhe haben in sich den Charakter des Sauerteiges. Das heißt, die weitet sich einfach aus. Die können jahrelang harmlos dahin dümpeln und irgendwann explodiert sie und dann werden sie zum Fallstrick. Das ist einfach etwas, das man, wie soll ich es nennen, erkennen muss zuerst. Man darf es auch nicht unterschätzen. 1. Könige 15, 11. Asa tat, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David. Der hat sogar seine Mutter Macha abgesetzt. Der hat konsequent durchgerissen. Die hat ein Götzenbild Raschera gemacht. Asa rottet ihr Götzenbild aus, verbrannte es im Bach Kidron. Der war radikal gegen Verführung, hat alles ausgerottet. Vers 14. Die Höhen freilich wurden nicht abgeschafft. Doch war das Herz Asas ungeteilt mit dem Herrn sein Leben lang. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu einem ganz kitzligen Punkt. Höhe entsteht durch Toleranz. Du dienst dem Herrn von ganzem Herzen. Du tust es selber nicht, aber der andere lässt es zu. Wie oft habe ich das gefunden in die Gemeinde? Ja, wir wollen das nicht. Aber sei nicht so streng mit den Leuten. Und so bleibt die Höhe da. Sie wird einfach geduldet und irgendwann explodiert sie. 2. Könige 12, ab 2. Im 7. Jahr Jehus wurde Joas König und er regierte 40 Jahre lang in Jerusalem. Der Name seiner Mutter war Zibja von Beersheba. Und Joas tat, was recht war in den Augen des Herrn, solange ihn der Priester Jojada unterwies. Klasse. Vers 4, nur die Höhen kamen nicht weg. Das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. Ist euch klar, was heißt? Selber in Ordnung mit Gott, selber ein brennendes Herz, aber man lässt das Volk der Götzendienst der Höhen treiben. Wenn ich das jetzt sage, dann kriege ich Ärger. Aber ich denke, es kommt nicht drauf an. Was denkt ihr, wie oft ich mir schon überlegt habe, ob ich den Büchertisch einstampfen soll? Wisst ihr, warum? Kein Geschäft. Das hätte bedeutet, ich stelle die Bücher auch dahinter ran, aber man verkauft nichts mehr. Ich sage zu den Leuten, auf volles Risiko der Kasse der Gemeinde, ihr könnt mitnehmen, was ihr wollt. Das ist dann immer nur Arbeit, da man den herrichten muss. Ich sage, doch, da ist alles, aber ich kassiere nicht mehr. Versteht ihr? Mein Problem ist kassieren. Wenn es der Wille Gottes ist, dann kommt genügend Geld rein, dass ich das so tun kann. Aber ich habe nicht mehr die Situation, wo der Herr die aus dem Tempel rausgepeitscht hat. Wisst ihr, es gibt so viele Dinge, die sind grenzwertig. Also ich will es jetzt nicht auf die Spitze treiben. Ich denke, wir haben schon gute Lösungen. Aber das treibt mich auch manchmal um. Gell? Ich finde ja auch manchmal Dinge, wo ich sage, das ist zur Höhe bei mir. 2. Könige 14, 3. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, doch nicht wie sein Vater David, sondern ganz so, wie es sein Vater Joas getan hatte. Nur die Höhen kamen nicht weg und das Volk hat geopfert. Die Bibel sagt gar nicht, dass der König nicht geopfert hat, dass der König geopfert hätte, sondern er sagt ganz klar, das Volk war es, die Toleranz. Sind wir doch ehrlich. Was glaubt ihr, wie oft ich mir schon überlegt habe, wie ich meine Verbindung zum CVJ in Taifingen, wo ich zum Glauben gekommen bin, brechen soll? Das glaubt ihr nicht. Der kommt regelmäßig bei mir. Ich bewege das vor Gott. Natürlich kann ich Leute erreichen. Mich lasse da beim Fußballturnier machen. So dass Methodisten-Predigerin dann empört zu mir kommt und sagt, du hast den Leuten mit der Hölle gedroht. So, ja. Soll ich das preisgeben? Oder ist es eine Höhe, wenn ich es lasse, wenn ich Leute mitnehme daher von meinen Kollegen? Die Gemeinde hat ja auch schon gespielt dort oben. Ich habe keine Lösung, ich kann jetzt nicht sagen, ja, nein, aber es rentiert sich, um diese Höhe zu kämpfen und zu sagen, ist es eine oder ist es keine? Herr, lass es mich erkennen. Der Amasja, das war ein Mann, der ist menschliche Wege gegangen. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist bei diesen Königen, bei allen? Auch die Gute, auch die Halbgute. Sie haben alle ein Problem. Und das hat mich ganz tief erschüttert. Angst. Sie haben alle Angst. Dann kommt der König von Assyrien und droht, dann kippt sie um. Also diese elende Angst. Angst um den Job, Angst um meine Gesundheit, Angst um mein Ansehen in der Gemeinde, Angst, wisst ihr, dieser Angstfaktor. Ich habe dann festgestellt, selbst Könige, das sehen wir noch bei den Guten, die vollkommen klar gingen und sogar die Höhe zerstört haben, fallen nachher um wegen der Angst. Ja, das ist mir eigentlich wieder klar geworden, es ist ja kein so Zuckerschlecken, wie man manchmal tut, sondern es ist oft etwas, wo es ganz, ganz bitter wird. Könnt ihr geben Sie in Vers 14 sogar die Schätze des Hauses Gottes ab. Du kannst ja nicht mehr den Leuten sagen, suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Du kannst nicht den Leuten sagen, ja, wisst ihr, ich habe es ja schon mal erzählt, mir schon mal ein Ausländer mit dem Geld ab, vor 20 Jahren. Und ich war ein Angestellter und ich kenne eine Bank, ich weiß, wie eine Bank funktioniert. Und bei der Bank machst du das einmal, vielleicht zweimal, aber dreimal machst du es nicht. Irgendwann bist du freiwillig und ich bin halt sensible Natur. Man hat schon beim ersten Mal, habe ich schon gewusst, das wird schwierig, wenn man das sieht. Dann gehst du hin und analysierst, ob du einen Fehler gemacht hast und siehe da, ich hatte einen Fehler gemacht. Also dann bist du dann ziemlich kaputt. Dann habe ich zum Herrn geschrien. Habe es auch die Gläubigen gesagt, die haben dann auch mitgebetet und das war fantastisch. Nach, glaube ich, 4 Wochen kommt der Kunde zur Tür rein. Ich denke, was will der? Und bringt mir die ganze Summe zurück. Also wer auf der Bank schafft, weiß, dass das nicht gibt. Das ist ausgeschlossen. Das tut keiner. Die haben mir die Kohle zurückgebracht. Das Geld zurückgeschoben. Gell? Und dann ist es wichtig, dass man die Schätze des Hauses Gottes nicht verkauft. Da hat zu meiner Kollegin gesagt, jetzt passt mal auf. Eines ist klar. Das wisst ihr so gut wie ich. Da bringt keiner das Geld zurück. Und jetzt wisst ihr, wir haben dafür gebetet und darum hat es Gott getan. Wisst ihr, und diese Dinge gibt man dann gern auf, wenn man Höhe macht. Höhe heißt auch, ich will die Leute gewinnen. Ich will sie einfach zur Tür reinbringen. Und dann lässt man Dinge zu, die eigentlich Gott nicht will. Also ich schäme mich ohne Ende, auch schäme ich mich für manche Gläubige. Ich gehe zur Beerdigung, da ist jemand, da sagt man mir ganz klar, der ist bekehrt, der Mann, der das macht. Der ist ein wiedergeborenes Gotteskind. Da steht er da vorne und nimmt die Formel der evangelischen Kirche. Sagt Asche zu Asche. Da muss ich sagen, Entschuldigung, was geht dir im Kopf rum? Und ich habe schon erlebt, jemand, der gesagt hat, ist wiedergeboren, schlägt das Kreuz katholisch. Der hat vergessen, die Höhe abzuschaffen. Wisst ihr, das sind die Dinge, wo so fein sind, so gar nicht so schlimm und trotzdem schlimm. Ach, Karl Hermann, sei doch nicht so intolerant, das ist doch ein Gläubiger. Und ich sage, ja, ja. 2. Könige, 15. Asaria, von 3 ab. Er tat, was recht war in den Augen des Herrn, ganz wie sein Vater Amasja getan hatte. Nur, dass die Höhe nicht wegkamen und das Volk opferte. Und oft ist es so, dass derjenige selber es gar nicht tut, aber er lässt es zu. Ach, du kannst jetzt deine Leute nicht alles wegnehmen. Wenn ich den Leuten sage, wir feiern keine Weihnachten, bei uns ist immer Versammlung am Sonntag, ist uns völlig egal. Wenn Sonntag auf den 24. Dezember fällt, dann ist da ein Gottesdienst morgens. Wenn es auf den 25. fällt, ist auch dort Gottesdienst. Wenn es auf den 26. fällt, ist auch dort Gottesdienst. Wenn aber der Sonntag auf den 21. fällt, dann ist der Gottesdienst dort. Ach, man könnte doch ein bisschen auch von diesem, ich sag's einmal so, seelische Potenzial nutzen. Da würden doch die Leute kommen. Natürlich würden sie kommen. und du hättest eine schön verpackte Höhe mitten in deiner Versammlung aufgerichtet. Mir macht es auch nichts aus, wenn Leute sagen, wenn du solche Aussicht hast, bist du extrem. Ist mir egal, aus einem ganz einfachen Grund. Es muss jeder vor Gott selber bewegen. Ich bin erschrocken über die Höhen. Entschuldigung. Die Guten, 2. Könige 18, 1-7, Hiskia. Hiskia ist der Reformator, viel größer noch wie der Josia. Hiskia ist der Reformator des Alten Testaments. 2. Könige 18, Vallem 4, er schaffte die Höhen ab. Oh, wisst ihr, das ist dann beim Bibellesen, endlich sagst du, endlich hat einer die Höhe abgeschafft. Endlich hat er dem Volk das verboten. Und wisst ihr, was der nämlich getan hat? Der hat die Höhe zerstört und das Volk konnte dann nicht mehr auf den Höhe opfern. Wer hat den Mut, dem Volk die Höhen zu zerstören? Hiskia hatten. Aber jetzt kommt da halt das Elend. Jetzt kommt da ein bisschen ein Schlimmerer, der König von Assyrien, und dann geht er hin ins Haus Gottes und gibt ihm die geistlichen Güter und gibt es Preis. Und jetzt kommen wir zu dem Problem. Man kann sogar die Höhen abreißen und trotzdem in die Falle hineinlaufen bis zum Hals, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ich Angst habe, Höhe sind schon schlimm, aber selbst wenn ich sogar den Mut habe, Höhe wegzutun, ist immer nur Gefahr, dass diese Angst. Zu mir hat mein Bruder gesagt, Karl Mann, das kannst du nicht machen, da kommen die Leute nicht mehr. Und ich so, ja und? Entschuldigung, wenn es richtig ist, dann ist egal, ob sie kommen, oder? Wenn Leute nicht kommen, wegen was richtig ist, ja, Entschuldigung. Wisst ihr, und da ist das menschliche Herz, denke ich, ist vom Teufel her dauernd unter Beschuss mit Angst, mit Vorstellungen. Und dann, wenn man Angst kriegt oder Vorstellungen hat, dann vielleicht denkt man, ah ja, die Höhe ist ja doch nicht so schlimm, dann halte ich die Leute bei der Stange. Ist falsch. 2. Könige 22,1. Der nächste, der mir sehr am Herzen liegt, Josia, im 8. Jahr König geworden, er tat Recht, was vor Gott in Ordnung war, er bessert die Schäden im Hause Gottes aus, er handelt getreulich, er führt das mosaische Gesetz wieder ein. Also er ist ein Mann nach bestem Wissen und Gewissen, das muss man wirklich sagen, besser geht es fast kaum. Und er geht gegen die Höhen vor. Wisst ihr, jetzt kommt ein Problem. Und das Problem ist eigentlich genau das gleiche wie bei seinen Vorfahren. Er geht einfach hin und macht etwas. Er kriegt Angst. Obwohl, wenn man Kapitel 23 dann liest, er macht einen Bund mit Gott. Er lässt das Wort Gottes vorlesen. Er beseitigt die Vers 5, die Götzenpriester und die auf den Höhen in der Stadt Judas und im Jerusalem herräucherten. Er geht wirklich hin, er ist sogar hingegangen, Vers 8, hat die Höhe verunreinigt und die andere Höhe hat er abgebrochen. Der hat radikal durchgezogen, jetzt findest du wieder das Gleiche, das hat mich wieder erschüttert, Angst. Durch Angst, beziehungsweise Angst, vielleicht war es auch Hochmut, er lässt sich auf was ein, was Gott nicht wollte, und dann wollte der Segen Gottes auf ihm liegen, am Schluss stirbt er. Das heißt, auch die Guten haben hier ein Problem. Und wenn man 2. Chroniker 17 sieht, Chroniker und Könige sind ja Parallelerzählungen, die aber unterschiedlich darstellen, da hast du dann Josaphat. Josaphat ist auch einer der Guten. Die Bibel sagt, er wandelte in den Wegen praktisch Davids, er war wie die Alte. Und in Vers 5 ist er so gut, das heißt, darum befestigte der Herr das Königtum in seiner Hand. Vers 6, und da sein Herz in den Wegen des Herrn mutig wurde, tat er auch noch die Höhen und die Aschera-Spannbilder aus Juda hinweg. Ist doch klasse, und dann kommt Vers 18, und als nun Josaphat großen Reichtum und Ehre erlangt hatte, da verschwägerte er sich mit Ahab. Die alten Brüder haben uns gesagt, das andere Geschlecht, das Geld und die Ehre sind eure Gefahrenquelle. Und da ist was dran. Das heißt, ich möchte es jetzt ausdrücklich sagen, weil es mir immer wieder begegnet, auch bei diesen Konferenzen. Man kann sogar ganz klar sein in diesen Dingen und jede Höhe zerstören und alles abbrechen, aber das ist nicht der Garant, und darum ist für mich immer viel wichtiger, Mehr als alles andere bewahre dein Herz. Ich habe Leute, die sind ganz entschieden, ganz radikal für bestimmte Dinge. Wenn ich sie näher kennenlerne, dann tun sie Zeugs, da wird es mir schwindelig, weil ihr Herz einfach an anderen Punkten nicht in Ordnung ist. Also die Höhe allein auszurotten, diese kleinen Kompromisse und das, das ist noch lang nicht der Sieg. So, ich muss auf mein Herz aufpassen. Wenn man jetzt mal hingeht und zum Beispiel diese Höhe Baals untersucht, also nicht jetzt generell die Höhe, sondern die Höhe Baals, dann fällt einem auf, dass der Baal, auf dem ja auf der Höhe geopfert wurde, dann einmal heißt Baal Gaat. Das heißt der Herr des Glücks. Wisst ihr, wenn diese Höhe könnte bedeuten, dass ich einfach in der Gemeinde unzufrieden bin. Ich bin frustriert und dann suche ich meine Höhe woanders. Und Brot und nicht heuchle. Wer tut das nicht? Ich bin auch schon hingegangen, sage ich ganz ehrlich. Habe zu Gott geschrien, habe gesagt, Herr, gib mir eine andere Bruderschaft. Habe ich auch schon gemacht. Man sagt mir nicht, dass ihr das noch nie gemacht habt. Ich kenne keinen, der das noch nicht gemacht hat. Der Herr hat immer gleich geantwortet, Kübel kalten Wassers, sage ich jetzt einmal bildlich. Der hat gesagt, du bist still und tust dein Werk, du schaffst. Wisst ihr, das ist... Der Mensch ist einfach so, dass er immer Vorstellungen hat. Und wenn die nicht laufen oder du siehst was, was dir schön aussieht, du musst immer zuerst gucken, ob keine Höhe dahinter ist. Du musst immer zuerst gucken, ob die Herzen dieser Leute sauber sind. Du musst immer zuerst gucken, ob diese Richtung, die dir so schön gefällt, so bin ich einmal fast in die Brüderbewegung reingeraten, dass die letztendlich für dich gefährlich wird. Ich war fast drauf und dran, exklusiv zu werden. Ich bin einmal kurz drauf gesagt, mit die Emisch sehr stark zu sympathisieren, dass ich gesagt, ich verlasse diese Welt. Dann fahre ich halt Pferdewagen mit einem Eisenbeschlag und Gummi sind falsch und Knöpfe sind auch weltlich, dann machen wir halt ein Häkchen. Hauptsache, ich habe meine Ruhe von dieser Welt. Wisst ihr, das denkt doch jeder, oder? Wer denkt denn das nicht? Manche geben es nicht zu und verdrängen es bei sich, aber das ist doch der Grundtenor. Und ich muss einfach ganz klar sagen, diese drei Dinge sind gefährlich. Ich muss jetzt gucken. Höhe abzubrechen nützt nichts allein. Das ist wichtig, aber es nützt nichts. Ich muss immer noch gucken, ob mein Herz in Ordnung ist mit Gott. Folge ich dem Herrn, wohin er geht. Und wenn man das tut und gleichzeitig die Höhe abbricht und gleichzeitig den Götzendienst ausrottet, dann hast du die Segenslinie Gottes ungeschmälert. Also der Herr des Glücks darf keine so kleine Höhe bei mir werden. Das dann so ist wie Paulus über seine Leute sagt in Philipper 2,19, sie suchen alle das ihre, außer Timotheus. Ich habe mir auch schon überlegt, warum haben die das gemacht? Was hat denen an Paulus nicht gepasst? Was hat denen an der Gemeinde nicht gepasst? Das gibt's. Und der nächste heißt Baal Hamon. Der ist der Herr des Reichtums. Die Bibel steht, wer reich werden will, geht in eine Falle. Ich komme zu Gläubigen heim, die erzählen mir strahlend, wir haben vom Herrn eigentlich etwas bekommen und jetzt haben wir das große Lotterielos gekauft und die haben den Mensch geglaubt, dass die gewinnen. Ich bin am Tisch dann geguckt und denkt, was sagst du jetzt? Meine Frau saß neben mir, die hat gleich geguckt. Und es war so lieb, so naiv, ältere Geschwister. Aber wir wollen das nicht für uns, wir geben es dann die Kinder und so. Wisst ihr? Der Baal des Reichtums ist brutal. Baal Hanan. Baal ist gnädig. Es fängt ganz heimlich an. Erwarte ich woanders Hilfe als vom Herrn. Meine Frau ist mir da eine große Hilfe. Wenn ich auch von der Gesundheit her vielleicht ein bisschen zu viel Register ziehe, und vielleicht das neue Wundermittel, hat man einen Bruder gesagt, das ist das Wundermittel, da wird jeder Krebs, alles geht mit diesem Mittel weg. Du musst da bloß ein paar Tropfen pro Tag nehmen und das ist alles bestens. Jede Entzündung, jeder Krebs, werde ich jetzt bei meinem Hund ausprobiert, hat nicht benutzt. So ehrlich sein, ich habe es nicht getraut, bei mir zu nehmen. Ich denke, der Hund, der war ja todkrank. Und ich denke, na ja gut, wenn das stimmt, dann muss auch der Hund gesund werden. Ich hätte es ihm gönnt, dem Hundle, dass er heute leben darf. Aber es hat nichts genützt. Wo erwarte ich Hilfe her? Meine Frau sagt dann immer zu mir, hey, du predigst doch immer, man stirbt im Wille Gottes. Warum machst du dich jetzt verrückt? Sag ich, ist okay. Aber da musst du zuerst wieder zurückkommen und wieder runterkommen, wisst ihr? Und das nächste, der Baal Meon, der Herr der Wohnung. Jetzt sage ich es einmal brutal, wo ist deine Ruhe? Wo findest du Ruhe? Beim Herr Jesus oder draußen? Wo kannst du von ganzem Herzen sagen, da komme ich zur Ruhe? Es gibt Leute, die kommen in der Hektik zur Ruhe, kennt ihr das? Wenn die Stress ohne Ende haben, schaffen das alles zusammenbricht, dann sagen die, es tut mir gut. Das sind dann die Leute, die nehmen Adrenalinbeter. Da kommst du dann, wenn es ganz dumm geht, zum Histaminkollaps. Das ist mir mal passiert. Vor 25 Jahren oder so. Oder vor 20, ich weiß nicht mehr. Wisst ihr, wo ist meine Ruhe? Dein Friede wird sein wie ein Wasserstrom, sagt Jesaja. Wo ist meine Ruhe? Wisst ihr, das mit deiner Höhe hat auch mit dem zu tun. Bin ich völlig beim Herr Jesus zur Ruhe gekommen, ist ja mein Ein und Alles. Oder habe ich andere Dinge, wo ich sage, da klappt es mit dem Herrn nicht, da muss ich andere Dinge holen, dann baut man schnell eine Höhe. So schnell kannst du gar nicht gucken. Oder bei Peor, der Herr der Unkeuschheit. Ich habe mal einen Prediger verboten, in Albstadt zu predigen. Weißt du, ob du das noch wisst? Da kamen die Geschwister zu mir, haben gesagt, immer wenn der kommt, schwätzt das Gleiche. Wenn du den privat hast, schwätzt das Gleiche. Thema Nummer 1 in der Welt. Ich habe den Bruder geschnappt und gesagt, du, ich bin da meistens nicht da, wenn du da bist. Meine Geschwister sagen, du beschmutzt praktisch, du bringst dauernd hier diese Dinge. Wir wollen das nicht, in Albstadt gibt es das nicht. Zu Deutsch, du kannst nicht mehr hier predigen. Ja, und jetzt muss ich mal ganz hart sagen, ich erzähle das jetzt so locker. Wisst ihr, was für Kämpfe sind, bis du das zu meinem Bruder sagst? Ich sage es ganz ehrlich, da geht es mir manchmal so, da würde ich alles machen, wenn man sagt, mach einen 25-Kilometer-Marsch mit Tornister, mit 30 Kilo Gepäck, würde ich es lieber machen, wirklich. Und dann Baal Perazim, das heißt Baal der Niederlagen, lest 1. Könige 18 und 19, lest Elia. Niederlagen, der Baal der Niederlagen, wir sind alle Sünder. Es ist alles relativ. Es ist alles Stückwerk. Wir können nicht Gott dienen, wie Gott es will. Kennt ihr das? Wenn ich denen dann sage, da steht nicht Stückwerk, da steht Ekmeros, das heißt ein Teil des Ganzen, auf frei übersetzt. Austeil heißt es, ist ein Teil des Ganzen. Das ist keine minderwertige Erkenntnis, sondern du hast halt bloß einen Teil. Einfach die Ausrede, da wir Gott nicht richtig dienen können. Ich mache mir auch Sorgen, sage ich euch ehrlich. Ich bewege auch die Frauenfrage. Muss ich, weil es ein Gender-Mainstreaming gibt oder diese Dinge, die auf europäischem Recht basieren, darf ich dann die Gemeindeordnung antasten? Nö. Die Bibel ist außerhalb von Zeit und Raum für Gott uns gegeben als Ordnung. Also außerhalb des Zeit und Raum, da meine ich, ob es jetzt Kommunismus ist, ob es Demokratie ist, ob es Diktatur ist, ob es Königtum ist, Monarchie, das ist völlig egal. Die Ordnung Gottes gelten. Wieso? Das treibt dich um. Und da gibt es noch diesen Baal des Verborgenen. Baal des Verborgenen. Wisst ihr, was ist? Okkultismus. Ich habe führende Leute, ich könnte euch die Namen nennen, die gehen zu einem Heilpraktiker, wo okkulte Sachen praktiziert werden. Da muss ich sagen, Entschuldigung. Einer der Führer, der exklusive Brüder, ein Holländer, namens Verhoeven, der hat den Sohn, der hämopathischer Arzt war. Über diese Schiene kam die Verseuchung in die Brüderbewegung hinein. Weiß kein Mensch. Dabei tun es viele ja nicht, aber es ist ein Ader da. Gell? Und diese Balzlinie, die müssen wir zerstören, kostet es, was es wolle. Die kleine, die große, egal wo irgend sowas auftut. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wie kämpfe ich jetzt da dagegen? Was soll ich tun? Soll ich jetzt aufhören und sagen, jetzt wisst ihr es, jetzt tut's? Die Frage ist ja, was tue ich? Ich habe was erkannt, das hat mich doch erschüttert. 2. Korinther 10, Ab 4. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus und auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist. Wisst ihr, wo es anfängt? In Gedanken. Es fängt in meine Gedanken an. Schlachter hat einmal sehr frei in Sprüche 1 übersetzt, ist eine alte Übersetzung, Gedankenzucht. Der hat recht. Der hat recht. Es fängt an, indem ich meine Gedanken von der Bibel her präge. Indem ich meine Gesinnung von der Heiligen Schrift her präge. Wenn es über das Geschriebene hinausgeht, Finger weg. Wenn es noch höher riecht, Finger weg. Wenn ich Einfluss habe, dann tu alles, dass die Höhe in deinem Umfeld zerstört wird. Mach sie kaputt. Aber es fängt die Gedanken an. Und 1. Korinther 10, 14 sagt, du sollst es nicht nur zerstören, diese Gedanken, sondern praktisch, da heißt es in 1. Korinther 10, 14, darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Wisst ihr, jetzt meine ich It-Götzendienst. Manche sagen, ja, das Auto ist ein Götze. Es mag sein. Aber ich meine jetzt diese Höhe, die wirklich auch geistliche Höhe sind, die weltliche sowieso, aber die geistlichen Höhen, dass man die zerstört, indem man flieht. Ich kann manche Dinge nicht zerstören, weil ich gar nicht verantwortlich dafür bin und ich habe gar kein Recht, die zu zerstören. Im Geschäft war es oft so, wenn dann die Firma was gebracht hat, was in die Richtung ging, dann bin ich geflohen, bin ich halt nicht mit. Du kriegst dann ein negatives Image, das ist auch klar, aber das ist die Schmach des Christus, die musst du tragen. Da gibt es letztendlich nichts. Wisst ihr, und ihr kennt 1. Könige 19, wo Elia unter dem Gitscherstrauch steht, völlig amendig ist und sagt, Herr, ich bin der Einzige, der hier noch Widerstand leistet. Das sind jetzt meine Worte, er umschreibt es. Und er sagt Gott, nein, ich habe mir 7000 übrig gelassen, die ihre Knie vor Baal, vor den Höhen, nicht gebeugt haben. Du findest auch heute im Reich Gottes genügend Leute, die bereit sind, Höhen zu zerstören. Vielleicht muss man die mehr suchen. Vielleicht muss man gerade mit denen mehr Kontakt aufnehmen, die bereit sind, Höhen zu zerstören. Und die neutestamentlichen 7000, die findest du in Offenbarung 3, 7 bis 13 im Sendschreiben an Philadelphia. Dort hast du Überrecht. Und sagt die Bibel was ganz Einfaches, Offenbarung 12, Vers 10 und 11. Sie sagt, wie man überwindet. Sie sagen, durch des Lammes Blut, also dauernde Reinigung, und sie haben ihr Seelenleben nicht geliebt. Sie haben ihre eigene religiöse Vorstellung nicht geliebt. Sie haben alles, was von Heilige Schrift her nicht toleriert ist, haben sie nicht geliebt, haben es preisgegeben. Und dann sagt er, dann haben sie sich ganz offen zu Jesus bekannt. Drei kleine Schritte. Und ich denke, wenn wir beginnen, ganz einfach zu sagen, Herr, wo ist bei mir eine Höhe? Neutestamentlich. Ich bin bereit, sie zu kappen. Ich bin bereit, sie wegzutun. Wo ist eine Höhe, die entsteht, weil ich tolerant bin, weil ich es laufen lasse? Ich bin bereit, zuzudrehen. Ich bin bereit, mich unbeliebt zu machen. Ich bin bereit, dann der böse Erführungszeichen für die andere zu sein, dem ich einfach nicht mitmache. Wisst ihr, und da fängt es an. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe mir das auch überlegt, wenn der Bruder die Kassette hört, das ist ein Bruder, der lädt mich immer ganz treu ein zu seinen Veranstaltungen und das schaut unten meistens ganz verschämt rein und dann bringt 10 Euro mit fürs Essen. Sei Entschuldigung. Ich komme nicht. Wenn einer Geld will für eine Versammlung, komme ich nicht. Das ist ein Prinzip. Das sind so Dinge, wo du einfach sagst, nein, ich komme nicht. Mir geht es nicht um die 10 Euro, mir geht es darum, dass das nicht geht. Wisst ihr, einfach, es gibt Prinzipien. Herbert Jensen hat einmal gesagt, das hat mich damals schockiert, er gesagt, lieber sterben als sündigen. Boah, denkt. Aber ich gerade so schwach bin, aber mir geht es eher darum, das Prinzip. Lasst uns auch jetzt nicht extrem wäre und links und rechts um uns schlagen, sondern einfach ganz vorsichtig die vom Herrn bewegen. Herr, wo ist eine Höhe? Da, wo eine Höhe ist, man könnte sie ja mal zuerst, ich sage es mal so, beschmutzen, verwüsten, so, dass man sie nicht mehr benutzen kann und irgendwann ist die Stunde, wo man sie abbricht. Wisst ihr, da gibt es tausende Dinge. Ich habe bewusst darauf verzichtet. Ich könnte jetzt hingehen und sagen, gehen wir zu dem, wie die Gläubigen sich der Welt gegenüber und untereinander aufstellen. Vom Aussehen, vom Gebaren, vor allem her. Da kannst du hunderte so Dinge ausgraben, wenn du willst. Will ich gar nicht. Ich sage es einmal ganz hart, jeder weiß, wenn er vor Gott ehrlich ist, wo seine Höhe ist. Jeder. Ich kenne meine auch. Und dann ist die Frage, abbreche oder nicht abbreche. Ich möchte beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns deinen Sohn gegeben hast als Gabe, als Opfer für unsere Sünde, aber auch, dass du uns die Heilige Schrift gegeben hast als untrüglicher Maßstab auch im Alten Testament, wo du uns die Musterbeispiele zeigst, wie wir vorgehen sollen. Und Herr Jesus, du bist der Herr der Gemeinde. Du siehst, was wir aus dem machen, was du uns hier gibst, was wir hineininterpretieren, dass wir oft sind wie die Korinther. Ich bin des Paulus, bin des Kephas, dass wir einfach auch Richtungen vertreten. Lass uns einfach eifältig sein und dorthin gehen, wohin du willst. Lass uns klären, wo wir etwas zu zerstören haben. Lass uns klären, wo wir weitergehen können. Lass uns einfach klären, was wir tun sollen. Ich bitte einfach, dass du uns Gnade gibst und dafür danke ich dir. Amen.